Die gute Nachricht, so lautet eine Rubrik in der Neuen Westfälischen, vielleicht kennen das einige von euch auch. Fast täglich liest man da auf Seite 1 die gute Nachricht. Hier eine Meldung vom Ende 21, da verkündete die Zeitung, dass im letzten Jahr so viel gespendet worden ist wie noch nie. Ein Rekord, eine gute Nachricht. Die gute Nachricht. In der Bibelsprache heißt es, in Griechisch, Euangelion, das Evangelium. Die gute Nachricht. Ich habe heute Morgen tagesaktuell auch ein Evangelium für uns. Nicht aus der Zeitung, sondern aus der Bibel. Eine gute Nachricht, die direkt von Jesus Christus kommt. Sie lautet, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So steht es im Johannesevangelium, Kapitel 6. Das ist die neue Jahreslosung, die wir schon gehört haben für 2022 nach der Basis-Bibel-Übersetzung. Viele Christen wählen diesen Text zu ihrem Leitvers für dieses neue Jahr. Was für eine gute Nachricht. Die hätte man ruhig, finde ich, zum neuen Jahr auf Seite 1 jeder Tageszeitung abdrucken können. Stell dir vor, das stünde morgen als die gute Nachricht in der Neuen Westfälischen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, Jesus Christus. Ich habe mich gefragt, wen würde das wohl interessieren, wenn das so da auf Seite 1 stände? Und was stellen sich wohl die Leute darunter vor, wer zu Jesus kommt? Sicher würden manche denken, das bedeutet, wenn ich mal sterbe, dann wird Jesus mir den Eintritt in den Himmel garantiert nicht verweigern. Kennt ihr diese Witze mit Petrus an der Himmelstür? Zum Beispiel diesen. Ein Pastor und ein Reisebusfahrer sterben und warten zusammen vor der Himmelstür. Und endlich macht Petrus auf. Komm rein, sagt er zu dem Reisebusführer. Fahrer, dem Gottesmann verwehrt er allerdings den Eintritt und sagt, warte du erstmal. Aus welchem Grund, beklagt sich der Pastor. Da lächelt der Petrus und sagt, schau, wenn du gepredigt hast, dann haben die Leute in der Kirche geschlafen. Aber wenn der da am Lenkrad saß, dann haben die Leute alle gebetet. Mir ging es so ähnlich auf Rügen, als der da durch die Allee knallte. Der Busfahrer, also da habe ich auch an manchen Stellen gebetet. Ja, aber irgendwie vermitteln diese Witze den Eindruck, jeder Mensch kommt irgendwann mal an die Himmelstür. Und wer wird reingelassen? Letztlich alle. Und die mit dem besseren moralischen Verhalten, die Guten, die bekommen manchmal gewisse Vorteile. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ist die gute Nachricht dieses Verses. Jesus öffnet die Himmelstür für jeden und lässt alle in den Himmel. Will Jesus das mit seinem Wort sagen? Diese Auslegung wäre ein totales Missverständnis und widerspräche denn auch vielen anderen Texten der Bibel. Jesus erzählt zum Beispiel viele Gleichnisse und einige dieser Beispielgeschichten, die sprechen davon, dass Jesus eines Tages Menschen tatsächlich abweisen wird. Zum Beispiel, ich denke an Matthäus 25. Da vergleicht Jesus sich in diesem Kapitel zuerst einmal mit einem Bräutigam, der einige Hochzeitsgäste nicht reinlässt zu der Feier. Warum? Weil er sie nicht kennt. Das heißt, Jesus wird am Ende der Tage an der Himmelstür die abweisen, die keine vertraute Beziehung zu ihm haben. Einige Verse weiter ist Jesus dann ein Geschäftsmann, der auf Reisen geht. Er gibt seinen Angestellten Geld, damit sie für ihn damit Handel treiben. Und als der Chef wieder zurückkommt, dann merkt er, dass ein Mitarbeiter faul war. Das heißt, da hat ein Mensch seine von Gott anvertrauten Gaben nicht für Gott eingesetzt. Und der wird daraufhin, so erzählt diese Beispielgeschichte, rausgeworfen, hinaus in die Finsternis. Und in den Schlussversen ist Jesus dann der Richter, der die Menschen am Ende der Welt aufteilt wie ein Hirte das macht mit Ziegen, Böcken und Schafen. Nur seine Schäfchen werden dann in Gottes ewige Welt kommen. Das sind die Menschen, die Jesus als Jünger gefolgt sind. Wir merken, es werden tatsächlich Menschen von Jesus abgewiesen. Längst nicht alle werden die ewige Glückseligkeit im Himmel erleben. Ist das nicht verwirrend, dass unser lieber Herr Jesus, wie man so sagt, auch so was Hartes machen und sagen kann? Wie kriegen wir denn jetzt diese beiden Aussagen zusammen? Einmal die Zusage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, und dann diese anderen Texte. Beides ist ja Gottes Wort. Die Lösung liegt darin, wir müssen das Umfeld des jeweiligen Textes beachten, den Textzusammenhang, in dem ein Bibeltext steht. Auch bei unserer Jahreslosung ist das genauso. Und wenn wir das machen, dann wird uns plötzlich klar, wie da alles zusammenpasst. Nämlich so: Wer nicht eines Tages nach seinem Tod an der Himmelstür eine Abfuhr bekommen will, der muss jetzt und hier die Verbindung zu Jesus aufnehmen. Denn Jesus und nicht Petrus steht an der Himmelstür. Und nur durch die Vermittlung von Jesus wird uns Einlass in den Himmel gewährt. Wir brauchen also heute einen Erlöser, wenn wir nicht eines Tages Jesus als Richter, der uns verurteilt, gegenüberstehen wollen. Ich will jetzt diese wunderbare gute Nachricht der Jahreslosung etwas näher erklären. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mein Thema lautet: Das ist doch eine unglaubliche Einladung und feste Zusage für 2022. Ich beginne mal mit folgendem Gedanken. Zurückweisung erleben, das ist sehr bitter. Stell dir vor, du bist ein Flüchtling in so einem Schlauchboot. In unserer EG-Gemeinde in Jever haben wir Hassan kennengelernt, der im Rollstuhl mit so einem Boot, er hat uns die Bilder gezeigt, übers Mittelmeer gekommen ist. Zum Glück für ihn ist er nicht von der Küstenwache abgewiesen und zurückgeschickt worden oder in hohen Wellen untergegangen wie viele andere. Stell dir vor, du bist kurz vorm rettenden Ufer und man weist dich ab. Das ist schrecklich. Stell dir vor, du bist ein Familienvater und befindest dich auf der Titanic nach dem Crash mit dem Eisberg. Das Schiff beginnt zu sinken, alle wollen in die Rettungsboote, aber die Matrosen, die weisen dich ab und sagen: Nein, nein, zuerst die Frauen und die Kinder. So bist du dem Untergang geweiht, weil zu wenig Rettungsboote da sind. Das ist fürchterlich. Stell dir vor, du bist eine Mutter mit einem Kind an der Grenze Belarus-Polen. Man hat dir das Paradies versprochen, aber nun endet deine Reise am Stacheldrahtzaun. Bittere Tatsache. Oder du versuchst, mit deinem Partner zu reden, vielleicht nach einem Streit, willst was klären, dich entschuldigen, aber er sagt oder sie sagt: Nein, nein, lass mich, geh, hau bloß ab. Wie fühltest du dich dann wohl? Wahrscheinlich ziemlich schlecht oder sogar verzweifelt. Wir alle haben schon in irgendeiner Weise mal Ablehnung erfahren, sind abgewiesen worden, und das tut weh. Und wir alle sind erleichtert und atmen auf, wenn man uns die Tür öffnet und wenn man uns reinlässt, wenn man uns eine wichtige Bitte erfüllt und so weiter. Und je wichtiger und größer der Wunsch, desto heftiger die Trauer und Not, wenn man abgewiesen wird. Ist es nicht so? Ich habe eine persönliche Frage. Wünschst du dir, dass du bei Jesus ankommst? Dass er dich anhört, dass er dich annimmt, wie du bist, dass er Zeit für dich hat, dass er dir hilft und sich um dich kümmert, dass er dich von Herzen liebt und dass er dich das wirklich spüren lässt? Es gibt ja viele Menschen heute, die diesen Wunsch überhaupt gar nicht haben. Deshalb ist es ihnen völlig egal, ob Jesus sie annimmt oder abweist. Aber du, wie denkst du, wenn du jetzt Sehnsucht hast nach Geborgenheit, nach tiefer Annahme und echter Liebe, ja, nach Hilfe von Gott, ja, dann hör dir das an, was Jesus sagt. Er verspricht, und das ist ja eine unglaubliche Einladung, und er gibt uns die Zusage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das gilt wirklich jedem Menschen auf dieser Welt, auch denen, die Jesus gar nicht kennen oder die ihm gegenüber gleichgültig oder feindselig gesinnt sind. Das gilt sogar denen, die hier mal in der Gemeinde waren und sich von Jesus abgewandt haben. Ich glaube, es ist für uns Christen wichtig, von Zeit zu Zeit einmal darüber nachzudenken, wer oder was wir ohne Jesus wären, ohne seine annehmende Liebe. Das bringt uns nämlich wieder zum Staunen über ihn und über sein heilbringendes Handeln in unserem Leben. Und ich will das deshalb einmal so sagen: Ohne die Annahme durch Jesus sind wir wie Flüchtlinge im Boot, die keine Heimat haben und denen von den Wellen echt Vernichtung droht. Ohne Jesus ist unser Leben am Ende zum Scheitern verurteilt. Wir sind im Untergang geweiht. So ist das. Ohne Annahme durch Jesus sind wir wie Fahrgäste auf der sinkenden Titanic, die für kein Rettungsboot mehr oder die kein Rettungsboot mehr bekommen. Oder wie die Mutter, deren Traumreise am Stacheldrahtzaun zu Ende ist und die die Kälte des Winters hilflos zu spüren bekommt und ihm ausgeliefert ist. Ja, wir sind dann wie Menschen, die ihren Partner verletzt haben und nur noch seine kalte Schulter sehen. Gott hat sich von uns abgewandt und keine Versöhnung ist möglich. Ja, aber durch die Annahme von Jesus, da ist unsere Lage Gott sei Dank völlig anders. Denn wir werden gerettet vorm Untergang im endlosen Meer. Jesus nimmt uns an. Wir finden Platz im Rettungsboot, das Jesus heißt. Wir werden willkommen geheißen in einem neuen, ewigen Zuhause. Welcome home. Und wir sehen die ausgestreckte Hand Gottes und seine zugewandte Schulter. Merkst du, jetzt steht es uns wieder ganz neu vor Augen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir angenommen werden bei Gott. Und ich staune wieder neu über Jesus, der uns zu sich einlädt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, das sagt er. Erstaunlich, Jesus weist keinen ab, trotz seiner negativen Erfahrungen mit uns. Jesus hat, wie wir wissen, in seinem irdischen Leben viel Zurückweisung erlebt. Bis heute ist diese Gleichgültigkeit und Verachtung von Menschen zu sehen. Und wir lesen auch im Johannesevangelium im Kapitel 1 dieses: Jesus kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, die wiesen ihn ab. Sie wollten nicht Jesus als ihren Herrn und Retter. Zum Beispiel der König Herodes, der hat Jesus als Baby ermorden wollen. Oder in Nazareth, seine Heimatstadt, da wollte man ihn nach einer Predigt über die Klippe zu Tode stürzen. Es ging so weit, dass die geistliche und politische Elite ihn zuletzt aus Jerusalem rauswarf und ihn außerhalb der Stadtmauern auf dem Hügel Golgatha kreuzigen ließ wie einen Verbrecher und Gottlosen. Und was macht Jesus? Zahlt er es den Leuten heim nach seiner Auferstehung und sagt: Ihr wolltet mich nicht, jetzt will ich euch auch nicht mehr. Nein, sondern er vergibt und weist keinen ab, der sich an ihn wendet. Er öffnet seine Arme immer wieder ganz weit und zeigt uns seine durchbohrten Hände und sagt: Wer kommt in meine Arme? Kennt ihr das Spiel? Wir haben das oft mit unseren Kindern gemacht. Arme ausgebreitet und gerufen: Wer kommt in meine Arme? Den habe ich lieb. Wie Kinder das genießen und sich freuen können. Genauso lädt Jesus uns zu sich ein. Und das ist kein kurzes Spiel, sondern das ist für immer und ewig. Er liebt uns ganz toll und sagt: Komm doch. In seinen Armen, da finden wir Sicherheit und Trost und unendliche Freude, selbst im Leiden. Wunderbar, Jesus weist keinen ab. Aber warum macht er das, kann man sich fragen. hätte er nicht allen Grund, die zu verachten, die ihn verachten, die zu enttäuschen, die ihn enttäuschen und die links liegen zu lassen, die ihn und sein Wort nicht beachten? Was ist sein Motiv, so eine weitherzige und unbegrenzte Einladung überhaupt auszusprechen? Jesus weist keinen ab. Was für eine Liebe. Sein Motiv ist unbegreifliche, abgrundtiefe Liebe, die keiner von uns irgendwann ausloten kann. Jesus vergleicht diese Liebe einmal mit der Liebe eines Vaters. Sein missratener Sohn hatte sich gegen ihn aufgelehnt und ihn verachtet und lief davon. Aber Jesus erzählt, mit offenen Armen hat der Vater ihn später wieder willkommen geheißen, seinen verlorenen Sohn, als er nach Hause kam. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dieses Wort von Jesus zeigt mir eine riesengroße Liebe. Und diese Liebe gibt mir einen hohen Wert und eine große Sicherheit. Jesus zeigt, dass er mich und uns schätzt. Und er will mich und ich bin ihm wichtig. Und er gibt mir eine feste Zusage, also muss ich keine Angst vor Zurückweisung haben. Ich muss auch keine Furcht im Blick auf die Zukunft haben, denn in den starken Armen von Jesus, da bin ich sicher und geborgen, auch in diesem kommenden Jahr 2022. Wenn wir nun im Neuen Testament lesen, dann spüren wir, wie diese Liebe von Jesus, die er allen Menschen entgegenbringt, ohne Ausnahme allen Leuten, die zu ihm kommen, wir sehen das förmlich. Was sind denn das für Leute, die zu ihm kommen? Weshalb kommen sie? Ich habe uns mal einige mitgebracht und möchte sie uns vor Augen stellen. Zum Beispiel Kranke. Die kommen und suchen Heilung bei Jesus. Wie hier der blinde Bartimäus. Und Jesus fragt ihn, was soll ich für dich tun? Genau das fragt der auferstandene Jesus auch heute. Dich und mich, was soll ich für dich tun? Der ist ja jetzt unsichtbar anwesend und spricht durch diese Bibelworte zu uns. Vielleicht bist du gerade sehr belastet durch eine Krankheit. Was hindert dich heute, den Gebetskontakt zu Jesus zu suchen? Er weist dich nicht ab. Wenn du krank zu ihm kommst, er kann dich heilen, mit und ohne ärztliche Hilfe, wie es sein Wille ist. Oder er gibt dir die Kraft, mit der Krankheit zu leben. Seine Hilfe wird dir auf jeden Fall sehr gut tun. Wer kam noch? Es waren Eltern, die kommen und wollen, dass Jesus ihre Kinder segnet. Die Jünger weisen sie zurück und sagen, was wollt ihr denn hier? Aber Jesus sagt, lasst die Kinder bitte zu mir kommen. Ja, wer macht sich als Eltern keine Sorge um sein Kind, dass es behütet aufwächst, dass es lebenstüchtig wird, Krisen bewältigt, den richtigen Partner findet oder auch, dass unsere Kinder Jesus lieben und als treue Christen leben und. Möchtest du, dass dein Kind sich gut entwickelt? Bring es zu Jesus im Gebet. Bitte ihn, dein Kind zu segnen, selbst wenn dein Sohn oder deine Tochter mit Jesus nichts anfangen kann. Jesus nimmt deinen Wunsch ernst und segnet dein Kind. Sein guter Einfluss wird im Leben deines Kindes wirksam werden. Ja, und dann kommen noch andere Leute, zum Beispiel fragende Theologen. Die suchen das Gespräch und wollen was wissen und sie wollen auch diskutieren. Und ich erkenne hier, Jesus hat nichts gegen Menschen, die zugeben, dass sie Fragen an ihn haben und an den Glauben. Ja, es gibt sogar, oder er gibt denen Antwort, die ihn selber offen in Frage stellen. Also keine Angst, nenn Jesus ruhig im Gebet deine Zweifel und Fragen und bitte ihn um Antwort, zum Beispiel auf ungeklärte Glaubensfragen oder auch theologische Probleme. Er hat wirklich ein offenes Ohr und verurteilt niemanden für seine Unwissenheit. Er erklärt uns die Bibel. Ja, und dann zum Beispiel diese Frau, eine ehemalige Prostituierte. Sie salbt Jesu Füße mit sündhaft teurem Parfüm. Sie will sich auf diese Weise bedanken für die Vergebung ihrer Sünden, die Jesus ihr vorher gewährt hatte. Mit diesem Salbopfer will sie ihre Hingabe und Liebe zum Ausdruck bringen. Und wenn ich das so sehe, dann zeigt mir das, wie tief jemand auch verstrickt sein mag in Unmoral. Jesus verachtet niemanden, sondern heißt jeden herzlich willkommen, der einen neuen Anfang machen will. Und es zeigt mir auch, dass Jesus sich darüber freut, wenn ich aus dankbarem Herzen etwas zu seiner Ehre tue. Der nimmt das Lob gerne an, ob gesprochen oder gesungen oder auch das tätige Lob. Ja, nun war da noch zum Beispiel ein korrupter Zollbeamter, Zachäus hieß er, ist einfach neugierig auf Jesus. Er ist ein reicher Betrüger, der sich nicht traute, Jesus unter die Augen zu treten. Aus der Distanz hat er Jesus beobachtet. Mag sein, dass du Jesus auch noch nicht persönlich kennengelernt hast oder du hast ein schlechtes Gewissen und empfindest eine gewisse Distanz zu ihm. Schau dir den Zachäus an. Es heißt, Jesus suchte den Kontakt zu ihm und er ging sogar in sein Haus, was damals kein frommer Jude je getan hätte. Jesus aber sucht den Kontakt zu ihm. Und durch diese Begegnung, durch diese liebevolle Zuwendung, veränderte sich der Zachäus und sogar sein Umgang mit Geld veränderte sich völlig. Ja, und dann waren da zum Beispiel auch noch Verbrecher und Mörder, die bitten um Gnade und ewige Rettung. Dieser eine, er möchte mit König Jesus zusammen ins himmlische Reich. Jesus verspricht ihm das, bei ihm zu sein. Hier seht ihr Hannelore Esser, Mitglied unserer EG-Gemeinde in Jever. Die legte am Tag ihrer Taufe ein Bekenntnis ab und ich habe das heute noch im Ohr. Sie sagte, hier steht eine Mörderin vor euch. Und alle sind baff. Dann erzählt sie, zweimal hatte sie ihr Kind durch Abtreibung töten lassen. So erzählt sie uns. Außerdem lag mal eine Zeit lang ein Revolver in ihrer Nachttischschublade, mit dem sie ihren Mann erschießen wollte. Das hat sie dann aber nicht getan, zum Glück nicht. Sie ließ sich später von ihm scheiden. Sie war die Frau eines bekannten Unternehmers in Jever. Rein äußerlich hatte sie alles. Trotzdem war sie mit ihrem Leben nicht zufrieden und sie suchte Frieden für ihre Seele, Vergebung ihrer Schuld. Und Hannelore hat dann zu Jesus gefunden und durch ihn auch Vergebung und ein wirklich lohnendes Leben gefunden. Zum Schluss noch einen, der sogenannte ungläubige Thomas, der kommt auch zu Jesus. Er, der die Auferstehung von Jesus ja angezweifelt hat, er sucht Gewissheit über Jesus und findet sie auch. Denn wer sich vertrauensvoll Jesus nähert, der wird ihn bald als den erkennen, der er ist. Er ist unser Erlöser Gott. Thomas fällt vor Jesus nieder und betet ihn als seinen Gott an. Alle Zweifel sind plötzlich verschwunden in diesem Moment. Und genau das kann jeder Zweifler auch heute noch erleben, der zu Jesus kommt. Siehst du, Jesus hat es ja bewiesen. Es stimmt, was er sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Bis heute gilt diese Zusage. Erstaunlich. Jesus weist keinen ab. Aber viele Menschen in unserer Umgebung, die interessieren sich nicht für Jesus. Wenn die unsere Jahreslosung hören und lesen, dann lässt sie das kalt und sie können nicht nachvollziehen, warum Jesus wichtig sein soll. Die fragen sich, wozu braucht man Jesus? Zu ihm kommen, wie soll das denn gehen? Und warum ist das wichtig für mich? Ja, ist eigentlich klar, wenn man nicht versteht, dass Jesus lebt und nicht begreift, dass Jesus uns viel zu bieten hat, dann hat man auch keine Sehnsucht, zu ihm zu kommen. Denn wer keinen Hunger hat, der denkt nicht an Essen. Und wer keinen Durst hat, der vermisst auch kein Getränk. Es ist darum so wichtig, dass wir Christen Salz sind für die Leute. Das heißt, wenn sie mit uns in Berührung kommen, sollten sie Durst bekommen. nach Jesus. Wir sollten Begeisterung für Jesus ausstrahlen, damit andere entdecken, was Jesus ja für sie auch sein kann und will. Und das Textumfeld der Jahreslosung hilft uns, die Großartigkeit unseres Herrn Jesus zu sehen. Erstaunlich, was Jesus für uns ist und hat. Er ist der Lebendige, der mächtige und ewige Gott. Und das haben seine Jünger damals erkannt. Sie sagten zu ihm: Herr, deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Mit seiner Auferstehung hat Jesus bewiesen, dass er der Herr des Lebens ist. In Jesus ist Gott selbst ja zu uns gekommen. Das haben wir gerade Weihnachten wieder gefeiert. Jesus ist vom Himmel gekommen, deshalb ist er für uns das von Gott gesandte Lebensmittel. Jesus sagt, das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Und ich werde alle, die zu mir kommen, am letzten Tag vom Tod auferwecken. Das heißt, Jesus gibt jedem Menschen, der sich an ihn wendet, für alle Zukunft eine Ewigkeitsgarantie. Unser Leben ist ja eben mit Verfallsdatum. Aber Jesus garantiert uns ewige Haltbarkeit. Und dazu gibt es für unser tägliches Leben schon jetzt und hier eine Ewigkeitsqualität in unser Leben hinein. Denn das ewige Leben ist ja nur dann erstrebenswert, finde ich, wenn es eine bessere Lebensqualität hätte als das jetzige, in dem wir hier leben. Es ist tatsächlich ein ganz neuartiges Leben, das Jesus uns schenkt. Leben mit göttlicher Qualität. Und das beginnt schon ein bisschen hier und heute. Überleg mal, was haben die Leute, die Jesus damals oder zu ihm kamen, nicht alles am Guten erlebt? Zum Beispiel körperliche Heilung, sie haben Gottes Segen erfahren, Antwort auf ihre Fragen, Gewissheit ihrer Sündenvergebung, Gewissheit über ihre ewige Zukunft, Beseitigung ihrer Zweifel, und sie fanden in Jesus einen Gott, den sie anbeten konnten. Einen Herrn, dem sie ihre Dankbarkeit und Verehrung wirklich erweisen konnten. Das alles und noch viel mehr, das ist doch Lebenserfüllung, das ist lohnendes Leben. Und das Ganze nimmt für Freunde von Jesus niemals ein Ende. Aber die Frage ist schon, wie finden wir heute und bekommen all diese guten Gaben? Erstaunlich finde ich, nicht fromme Leistung ist da wichtig, sondern die Beziehung zu Jesus. Er sagt ja, wer zu mir kommt. Jesus sagt nicht, wer zum Tempel geht oder wer 10-mal das Vaterunser betet. Oder wer zu mir kommt, der muss, damit ich ihn nicht abweise, ein ordentlicher Mensch sein. Er muss das und das getan haben. In allen Religionen der Welt geht es um Dinge, die ein Mensch tun muss, damit er die Anerkennung und die Vergebung von Gott auch erlangt. Und Jesus sagt, ihr müsst nichts weiter tun, als nur eben kommen. Das ist alles. Ihr müsst nicht erst bestimmten frommen Level erreichen. Und dann seid ihr mir willkommen. Ihr müsst nicht erst einer Gemeinde oder einer Kirche beitreten und dann nehme ich euch an. Und so weiter. Im christlichen Glauben geht es im Kern um eine Beziehung zu einer Person, zum auferstandenen Jesus. Zu ihm müssen wir uns innerlich hinbewegen. Und Jesus erklärt uns auch, wie das möglich ist. Erstaunlich fand ich, in diesem Bibeltext, den ich jetzt lesen werde, Gott bewirkt, dass wir zu Jesus kommen. In dem Gespräch, das Jesus mit seinen Zuhörern hat in Johannes 6, da sagt er neben den Worten der Jahreslosung noch andere wichtige Dinge, zum Beispiel dies hier. Nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt oder zu mir zieht. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Nur die können zu mir kommen, die der Vater dazu fähig macht. Ich finde das eine erstaunliche Tatsache. Kein Mensch kann von sich aus ohne Gottes Hilfe und Anstoß Jesus finden. Das heißt, Gott handelt immer zuerst an uns, bevor wir dazu fähig sind, etwas zu tun. Da taucht natürlich die Frage auf, dass wir zu Jesus finden, ist das nun unsere oder Gottes Sache? Die Antwort: Gott gibt uns die Sehnsucht ins Herz und auch den Willen, Jesus zu suchen und an ihn zu glauben. Und das ist reine Gnade. Bevor wir also Gott überhaupt um Gnade anflehen können, ist seine Gnade schon längst an uns am Wirken. Gott kommt immer zuerst. Die Erlösung ist nicht von uns erdacht und verursacht, und auch unser Glaube ist nicht von uns bewirkt. Da muss erst der lebendige Gott unsere geistlich toten Herzen anrühren. Erst dann können wir an ihn glauben. Der Vater zieht uns in Liebe zu Jesus hin. Und da mag man wieder fragen, es glauben ja nicht alle an Jesus. Konnten die nicht, weil der Vater sie nicht gezogen hat? Unser Text hier sagt das nicht. Da steht hier nicht, dass Gott den einen zu sich zieht und andere nicht. Sondern die Aussage ist einfach, wenn einer zu Jesus kommt, dann hat Gott schon an ihm gewirkt. Wir Menschen sollen uns eben nicht einbilden, dass wir besonders religiös sind und dass unsere Suche nach Gott das alles so uns geschenkt hat, dass wir Christen werden. So als wäre das unser Verdienst. Nee, das ist Gottes Handeln zu verdanken. Aber am zu Jesus kommen sind wir nun auch nicht ganz unbeteiligt. Wir müssen natürlich selbstverständlich auch uns von Gott bewegen lassen und seinem liebevollen Werben nachgeben und Ja zu ihm sagen. Die Bibel zeigt uns aber, wer zu Jesus kommen will, der kann es auch. Jeder muss sich aber auch wirklich auf den Weg machen und bei Jesus Vergebung und Hilfe in Anspruch nehmen. Gott trägt uns nicht gegen unseren Willen so in die Arme von Jesus. Wir müssen zu Jesus kommen. Sonst verschwindet das Gefühl der Distanz zu ihm nie. Und auch dieses dumpfe Gefühl, dass Gott was gegen uns hat, das schlechte Gewissen, das verschwindet nicht von alleine. Auch nicht die Angst vor seiner Strafe. Manchmal, da ahnen wir, dass wir nicht so heilig leben, wie wir eigentlich sollten und meiden dann auch gern die Nähe zu Gott oder zu Jesus. Ich war circa 10 Jahre alt, da habe ich mit meinem Teddy im Treppenhaus Aufzug gespielt. Das sah so ähnlich aus wie hier, dass ihr es euch vorstellen könnt. Ich habe den also in einen Korb gesetzt, ein langes Stück Paketschnur dran gebunden und den Korb über die Brüstung gehängt und von ganz oben runterfahren lassen und dann wieder hochgezogen. Und das immer wieder und immer wieder. Das macht doll Spaß. Irgendwann habe ich dann noch ein paar schwere Sachen mit in den Korb gepackt. Ich war so begeistert bei der Sache, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Schnur oben am Handlauf tiefe Riefen eingeschnitten hat. Die Farbe war an den Stellen bis aufs Holz abgescheuert, an vielen Stellen. Und Papa hatte das Gelände gerade frisch gestrichen. Mir wurde also ganz heiß und als ich das gemerkt habe und habe mich leise verdrückt, irgendwo in der Nachbarschaft rumgetrieben, ich hatte fürchterliche Angst, nach Hause zu gehen. Ich hatte Angst, dass Papa mich richtig versohlt. Aber als er dann von der Arbeit kam, oder nicht aber, sondern als er von der Arbeit kam, da blieb ich immer noch lange draußen. Schließlich wurde es dunkel und ich wusste, jetzt musst du wirklich nach Haus. Und ich kam in die Küche und habe alles gebeichtet. Und mein Papa, was hat er gemacht? Er war gnädig, tatsächlich. Kannst du es bezeugen? Die Angst war völlig umsonst. Kein Schimpfen, keine Strafe. Boah, wie gut, wäre ich doch bloß eher hingegangen. Genauso geht es uns mit Jesus. Keine Angst, der ist wirklich gnädig. Geh ruhig zu ihm hin. Die Frage ist nur, wie geht das denn praktisch zu Jesus kommen? Der ist ja hier nicht irgendwo sichtbar im Raum. Und wieder hilft uns das Textumfeld der Jahreslosung, gibt uns Hinweise. Da steht zum Beispiel, Jesus sagt, wer auf den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Wer kommt zu Jesus und wie? Ja, wenn wir auf Gottes Wort, auf die Bibel hören und dadurch was über Jesus lernen, dann kommen wir ihm näher und erkennen seine Liebe und seine Vergebungsbereitschaft, sein anziehendes Wesen. Vielleicht haben wir vorhin etwas davon gespürt, als wir gehört haben, wie Jesus alle möglichen und unmöglichen Leuten geholfen hat. Ja, und dann entsteht der Wunsch in uns, das auch zu erfahren, so wie die damals. Und wie kann man nun die Verbindung zu Jesus aufnehmen und zu ihm kommen? Er lädt uns ja ein, kommt zu mir. Zu Jesus kommen heißt Jesus essen. Wir haben das vorhin schon gehört. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Also Jesus bezeichnet sich hier als das lebendige Brot. Und das ist ein Bildwort, das nichts mit dem Abendmahl zu tun hat, sondern das uns sagt, Jesus ist das einzige Lebensmittel, von dem wir ewig leben, wenn wir es zu uns nehmen. Essen heißt ja, etwas in sich aufnehmen. Und dann entfaltet das in mir seine lebenserhaltende Wirkung. Jesus ist dieses Lebensmittel. Ohne ihn werde ich innerlich sterben und finde kein ewiges, echtes Leben, nicht in dieser und nicht in der zukünftigen Welt. Es heißt, Jesus hat uns seinen Leib gegeben als Lebensmittel. Jesus ließ sich kreuzigen, bedeutet das. Und dieser blutige Tod bewirkt Sühne für unser Versagen, wenn wir diese Erlösungstat voll Vertrauen anerkennen und sie auch für uns gelten lassen. Das bedeutet Jesus essen, ihn und sein Angebot der Vergebung im Gebet dankend annehmen. Ja, und dieses Lebensmittel Jesus sollten wir nicht nur einmal, sondern immer wieder zu uns nehmen. Wie das ja auch bei der täglichen Nahrungsaufnahme geschieht. Täglich sollte ich zu Jesus kommen und auf seine Worte hören. Kommen, um mich beschenken zu lassen in seiner Gegenwart. Dann werde ich innerlich nicht leer sein, auch nicht mit ungestillter Sehnsucht und mit Frust durchs Leben gehen. Das Lebensbrot Jesus gibt mir die Kraft, mit Herausforderungen umzugehen, nicht schlapp zu machen, in Krankheit und Schwierigkeit nicht zu resignieren. Jesus gibt mir auch die Ausdauer, auf dem Glaubensweg zu bleiben, trotz mancher Hindernisse. Ja, glaub es, Jesus lädt dich immer wieder zu sich ein. Er sagt, komm, ich gebe dir Leben, das sich zu leben lohnt. Ich schließe mit einem Gebetslied von Manfred Siebald. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir zu Jesus kommen können. Wenn du möchtest, bete einfach mit. Nimmst du mich noch einmal an, Herr? Ich habe so viel getan gegen deinen Willen, deinen Rat. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenze jetzt erreicht? Und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich tat? Ging ich auch zuerst nur kleine Schritte fort von dir, so spüre ich doch zwischen uns jetzt die Unendlichkeit. Und um jede Stunde ohne dich, alle Tage fern von dir, alle eigenen Wege, tut es mir heute leid. Nimmst du mich nochmal an? Ob es wieder werden kann, so wie damals, als ich nah bei dir war? Was ich damals von mir stieß, als ich deine Hand verließ, wird mir erst aus meiner Frage richtig klar. Nimmst du mich noch einmal an, Herr? Ich halte mich daran, ich darf kommen und du stößt mich nicht hinaus. Meine Flucht ist nun vorbei und ich gehöre dir wieder neu. Es ist gut, bei dir zu sein, bei dir zu Haus. Ja, die gute Nachricht. Jesus sagt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also bei Jesus ist immer Tag der offenen Tür. Was machen wir jetzt mit dieser guten Nachricht? Ich will immer wieder mich darüber freuen. und staunen und hingehen zu Jesus. Und ich will anderen diese gute Nachricht weitersagen. Amen. Wir hören jetzt noch auf ein